Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr, Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit. Die Themen: Der Direktor des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, Remo Krohn, wird schuldig gesprochen. Das Basler Strafgericht verurteilt ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 75.000 Franken. Der Bund führt die Tuberkulose-Tests für Asylsuchende aus bestimmten Ländern wieder ein. Das Bundesamt für Gesundheit reagiert damit auf eine Forderung der Kantone. Die vier Bundesratsparteien wollen die hohen Preise in der Schweiz senken. Vor allem beim Bauen und Wohnen sehen sie Handlungsbedarf. Die ETH veröffentlicht den neuen Sicherheitsbericht. Die große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung fühlt sich nach wie vor sicher. Immer mehr Leute zweifeln allerdings am Sinn der Armee. Und die Angst als ständiger Begleiter. Über den Alltag der Sans-Papiers in der Schweiz berichten wir im Dossier. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Anita Richner und mit den Nachrichten Simon Loy.
Das Basler Strafgericht hat den Direktor des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, Remo Krohn, zu einer bedingten Geldstrafe von gut 75.000 Franken verurteilt. Krohn wurden verschiedene Vermögensdelikte aus seiner Zeit als Manager des Bauunternehmens Bati Group, der heutigen Implenia, zur Last gelegt. Aus Basel berichtet Bert Giger.
Das Urteil gegen Remo Krohn ist härter ausgefallen als erwartet. Die Staatsanwaltschaft verlangte ursprünglich ein etwas milderes Strafmaß von 60.000 Franken. Krohn wurde wegen mehrfacher Veruntreuung, mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung und mehrfacher Urkundenfälschung schuldig gesprochen. In einem Tatbestand sprach das Gericht den Angeklagten aber frei. Remo Krohn könne nicht Betrug vorgeworfen werden. Dies deshalb, weil er niemanden getäuscht habe und keine Arglist im Spiel gewesen sei. Verantworten musste sich Remo Krohn, weil er ohne seinen damaligen Arbeitgeber zu informieren Geld abgezweigt hatte und damit Prämien an Mitarbeiter ausschüttete. Diese Bildung von schwarzen Kassen sei aus Sicht der Justiz ein klar illegales Vorgehen, hielt die Gerichtspräsidentin heute fest. Trotz dieser Verurteilung durch das Basler Strafgericht darf Remo Krohn auf seinem Posten als Batzelchef bleiben. Sein Chef, Bundesrat Moritz Leuenberger, schenke ihm weiterhin das Vertrauen, heißt es in einem Kommuniqué aus Leuenbergers Departement.
Asylsuchende aus bestimmten Ländern werden wieder auf Tuberkulose untersucht, wenn sie in die Schweiz einreisen. Das Bundesamt für Gesundheit BAG reagiert damit auf eine Forderung der Kantone. Die Tests werden vorerst versuchsweise wieder eingeführt. Getestet werden Menschen aus Ländern, die gemäß Statistik ein hohes Tuberkuloserisiko aufweisen. Dazu gehören Teile der ehemaligen Sowjetunion und mehrere Länder Zentralafrikas. Aus Spargründen schaffte der Bund die routinemäßigen Tuberkulosetests bei Asylsuchenden letztes Jahr ab. Die vier Bundesratsparteien sind sich grundsätzlich einig, dass die Preise in der Schweiz gesenkt werden sollen. Dies verlautete nach den heutigen von Wattenwil-Gesprächen. Konkret befürworten FDP, CVP, SVP und SP, dass die Wohnkosten gesenkt und die Mietzinsen vom Hypothekarzins abgekoppelt werden. Sie sind auch dafür, dass die Schweiz das sogenannte Gassis de Dijon-Prinzip grundsätzlich einführt. Waren, die in einem EU-Land zugelassen sind, dürften dann auch in der Schweiz frei verkauft werden. Nicht einig sind sich die Bundesratsparteien bei einem Landwirtschaftsabkommen mit der EU. Dagegen sperrt sich die SVP. Und auch bei der Frage, ob Parallelimporte zugelassen werden sollen, herrscht weiterhin keine Einigkeit unter den vier Parteien. Der Rückhalt, den die Schweizer Armee in der Bevölkerung hat, nimmt ab. Das geht aus einer Studie der ETH Zürich hervor. Demnach halten noch 61% die Schweizer Armee für nötig. Im vergangenen Jahr waren es noch 73%. Für die Studie befragte das Forschungsteam 1200 Stimmberechtigte. Jede zweite Person gab an, die allgemeine Wehrpflicht aufheben und stattdessen einen freiwilligen Militärdienst einführen zu wollen. Die Verteidigungsausgaben stuften die Befragten, wie schon in den Vorjahren, als zu hoch ein. Gleichzeitig zeigt die ETH-Studie, dass das Sicherheitsempfinden der Schweizerinnen und Schweizer hoch ist. In der Affäre um den zerschlagenen russischen Ölkonzern Yukos hat die Bundesanwaltschaft die letzten Gelder freigegeben, die auf Schweizer Konten blockiert waren. Es handelt sich um 200 bis 300 Millionen Franken, wie die Bundesanwaltschaft mitteilt. Gestern hatte das Bundesgericht entschieden, dass Russland von der Schweiz definitiv keine Rechtshilfe erhält in der JUCOS-Affäre. Die Polizei hat das 5,5-jährige Mädchen Ilenia, das seit über 3 Wochen vermisst wird, trotz intensiver Suche bisher nicht gefunden. Sie hat aber feststellen können, dass das Mädchen im Kastenwagen des Entführers transportiert wurde. Dies hätten DNA-Tests ergeben, erklärte die Polizei. Inzwischen sei auch Material aus Spanien vom Wohnsitz des Entführers eingetroffen. Es werde nun untersucht. Im Zusammenhang mit der Entführung von Ilenia ist ein Entscheid der Rechtskommission des Nationalrats von Interesse, der heute gefällt worden ist. In 2 parlamentarischen Vorstößen fordert die Kommission einstimmig, dass ein Entführungsalarmsystem eingerichtet wird für den Fall, dass Kinder vermisst werden, sowie ein MMS-Alarmsystem. Das Internationale Olympische Komitee IOC will Dopingsünder künftig von Olympischen Spielen ausschließen. Sportlerinnen und Sportler mit einer Sperre von 6 Monaten oder mehr seien an den nächsten Olympischen Spielen nicht dabei. Dies erklärte IOC-Präsident Rogge nach einem Treffen mit der Spitze des Leichtathletik-Weltverbands. Die Sperre kann aber aufgehoben werden, wenn der Dopingsünder als Kronzeuge Namen von Trainern oder Ärzten bekannt gibt, die mit Doping in Verbindung stehen. In der Türkei hat es Außenminister Abdullah Gül auch im 2. Wahlgang nicht geschafft, Staatspräsident zu werden. Er verpasste erwartungsgemäß die nötige 2/3-Mehrheit im Parlament. Die Opposition dürfte die Wahl Güls dennoch kaum verhindern können. Im nächsten und 3. Wahlgang genügt nämlich die absolute Mehrheit. Abdullah Gül ist in der Türkei umstritten. Dem Kandidaten der konservativ-religiösen Regierungspartei AKP wirft die Opposition vor, das Land schleichend islamisieren zu wollen. In Griechenland haben schwere Waldbrände mindestens 12 Menschen das Leben gekostet. Auf der Halbinsel Mani im südlichen Peloponnes kamen 6 Menschen ums Leben, im westlichen Peloponnes 6 weitere. Im Peloponnes brachen heute gleich mehrere Brände aus, zahlreiche Dörfer mussten evakuiert werden. Auch in Süditalien ist kein Ende der gewaltigen Waldbrände in Sicht. Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.776 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.257 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 63,89 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 20,18. Das Wetter bis morgen Samstagabend. In der Nacht wird es überall klar, einzig über den Westalpen kann es am Abend noch gewittern. Morgen scheint mehrheitlich die Sonne. Die Temperaturen erreichen sommerliche 27 Grad. Am Sonntag gibt es in der ganzen Schweiz viel Sonne bei bis zu 30 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Im Tessin auf der A2 Richtung Norden stockender Verkehr vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Dann Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Gisikon-Roth und der Verzweigung Rotsee. Und auf der A4a Richtung Silbruck zwischen Baar und Silbruck. Dann Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen den Verzweigungen Lutherbach und Wickertal. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Arisdorf und dem Schweizer Halle-Tunnel. In der Region Zürich auf der A1 zwischen dem Limmataler Kreuz und dem Brötiseler Kreuz, in beiden Richtungen. Auf der A4 Richtung Zürich vor dem Limmataler Kreuz, sowie auf der Hauptstraße zwischen Hirzel und Silbruck. Schließlich in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen der Raststätte Glanerland und Murg. Und am Grenzübergang Au rund 30 Minuten Wartezeit bei der Ausreise nach Österreich.
Sie hören das Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Remo Kron ist verurteilt, bleibt aber Spitzenbeamter des Bundes. Reaktionen zum Urteil des Basler Strafgerichts. Bauen und Wohnen müssen billiger werden, sagen die 4 Bundesratsparteien. Aber da hört die Einigkeit auch schon auf. Halbzeit der Regierung von Angela Merkel in Berlin. Was hat die Große Koalition bis jetzt geleistet und was nicht? Die ETA meldet sich zurück. Trotz verbaler Drohgebärden scheint die baskische Terrororganisation sehr geschwächt zu sein. In Italien brennt es immer noch. Die meisten Brandstifter kommen allerdings ungeschoren davon, mit Billigung der Richter. Sein Interesse galt der Technik, sein Ausdrucksmittel war die Architektur. Bruno Giacometti von der berühmten Künstlerfamilie in Bergell wird 100 Jahre alt. Und im Dossier: Die Schweiz ist nicht ihre Heimat, aber ihr Zuhause. Trotzdem wird sich an der schwierigen Situation der Sans-Papiers in naher Zukunft nichts ändern. Echo der Zeit. Ein Spitzenbeamter des Bundes stand heute in Basel vor Gericht und wurde verurteilt. Der Direktor des Bundesamtes für Zivilluftfahrt Bazel, Raymond Krohn, musste sich allerdings nicht in seiner heutigen Funktion verantworten. Angeklagt war er als früher Manager der Baufirma Batti Group. In dieser Position hat Krohn Gelder veruntreut und Dokumente gefälscht. Bundesrat Leuenberger will seinen Bazel-Chef aber, wie in den Nachrichten gehört, nicht entlassen. Alexander Sauter.
Bereits vor 3 Jahren, als bekannt wurde, dass gegen Raymond Krohn ermittelt wird, sprach Bundesrat Moritz Leuenberger seinem Direktor das Vertrauen aus. Heute wiederholte der Bundesrat diese Haltung. Wer für einen Fehler gebüßt habe, solle dafür nicht ein zweites Mal am Arbeitsplatz bestraft werden, teilte Moritz Leuenberger in einer schriftlichen Mitteilung mit. Raymond Krohn habe in den letzten 3 Jahren als Bazel-Direktor sehr gute Arbeit geleistet und habe deswegen sein Vertrauen, so Bundesrat Leuenberger. SP-Präsident Hans-Jürg Fier zeigt Verständnis für den Entscheid Leuenbergers, auch wenn das Verschulden Krohns schwer wiege. Überrascht hingegen reagiert die FDP. Generalsekretär Guido Schommer:
Der Schatten, der bereits jetzt auf dem Bazel gelegen hat, ist mit dem heutigen Tag noch dunkler geworden. Es sind keine Bagatelldelikte, es liegt eine Verurteilung vor. Ich denke, dass die Situation damit inakzeptabel geworden ist.
Keine Rücktrittsforderung kommt von CVP-Fraktionspräsident Urs Schwaller. Auch er betont, wie Bundesrat Leuenberger, Raymond Krohn dürfe nicht zweimal bestraft werden.
Für mich ist ganz wichtig, dass das Gericht ihn offensichtlich vom schwerwiegenden Betrugsvorwurf freigesprochen hat. Für mich ist das ein wichtiger Entscheid und im heutigen Zeitpunkt gibt es für mich keinen Grund, Herrn Krohn, der gute Arbeit geleistet hat, das Vertrauen zu entziehen.
Nicht äußern will sich die SVP, man kommentiere keine Personalentscheide des Bundesrates. Wie ist dieses Urteil nun juristisch zu bewerten? Die bedingte Geldstrafe von 260 Tagessätzen zu 290 Franken sei ein eher tiefes Urteil, sagt der Freiburger Strafrechtsprofessor Franz Ricklin.
Offensichtlich hat man zugunsten von Herrn Krohn vieles ihm zugute gehalten, weil er ja glaubte, im Interesse des Unternehmens zu handeln.
Zu entscheiden, ob Raymond Krohn im Amt bleiben solle oder nicht, sei ein politischer Entscheid, so Ricklin weiter.
Man kann hier entweder eine puristische Haltung einnehmen und sagen, ein hoher Beamter, der muss Vorbild sein. Man kann aber auch eine liberalere Haltung einnehmen und sagen, er ist schon bestraft jetzt durch diese Sanktion.
Und diese Haltung hat der Bundesrat nun eingenommen.
Der Bericht von Alexander Sauter. Und soeben hat Raymond Krohn bekannt gegeben, dass er gegen das Basler Urteil in die Berufung gehen werde. Die Bundesratsparteien wollen gemeinsam gegen hohe Preise und Kosten in der Schweiz kämpfen. Einig sind sich die großen 4, also SVP, SP, FDP und CVP, dass Bauen und Wohnen billiger werden sollen. Doch ihre Rezepte kommen bei den Kantonen gar nicht gut an. Wolf Kammenzind berichtet.
Die Schweiz ist den Schweizern lieb und teuer. Fast alles hierzulande kostet mehr als bei den Nachbarn, von der Ananas bis zur Zahnpasta, vom Auto bis zum Zins für die Wohnung. Die Bevölkerung erwarte von Bundesrat und Parlament, dass sie dagegen etwas unternehmen, sagte SP-Präsident Hans-Jürg Fehr heute im Namen der Bundesratsparteien.
Die Mehrheit der Bevölkerung ist daran interessiert, mit ihrem Geld mehr kaufen zu können. Das kann man auf 2 Wegen machen, Löhne erhöhen oder Preise senken. Auf die Löhne hat die Politik wenig Einfluss, auf die Preise kann sie Einfluss nehmen. Und die Aufgabe der Politik ist, diesen Einfluss auch wirklich wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung mehr Kaufkraft hat.
Bei den Gesprächen zwischen Bundesrat und Regierungsparteien, den sogenannten von Wattenwil-Gesprächen, sei festgestellt worden, dass man in 2 konkreten Bereichen schnell vorwärts kommen könne, weil sich alle weitgehend einig seien. Erstens beim Abbau von Vorschriften, die den Warenimport verteuern, zweitens bei Massnahmen gegen hohe Bau- und Wohnkosten. Hans-Jürg Fehr:
Hier liegt ein sehr großes Preissenkungspotenzial. Wir haben zu viel Bürokratie, zu viel administrativen Aufwand, den man mit Harmonisierungen beseitigen kann. Und das würde direkt durchschlagen auf die Wohnkosten.
Neben einfacheren und harmonisierten Bauvorschriften wollen die Parteien ein Bundesdiktat im Bereich Energieeffizienz. was bedeuten würde, dass Bern landesweite Vorschriften für die Wärmedämmung von Gebäuden oder eine Energieetikette für Liegenschaften und Ähnliches vorschreiben dürfte. Das würde zwar in etlichen Kantonen das Bauen verteuern, nicht aber das Wohnen, meint SP-Chef Fehr.
Die heutigen Gebäude in der Schweiz, die brauchen 80% Energie zu viel. Also es ginge mit einem Fünftel davon. Man müsste investieren in die Bausubstanz. Das würde einen Verteuerungseffekt im ersten Moment bewirken. Aber die eingesparten Energiekosten werden wesentlich größer, sodass unter dem Strich in der Gesamtbilanz eine Kostensenkung und damit eben auch eine Mietzinssenkung im Bereich der Nebenkosten erzielt werden könnte.
Doch Bundesvorschriften im Gebäudebereich bedeuten nichts anderes als Entmachtung der Kantone. Und bei diesen kommen die Ideen aus Bern nicht sehr gut an.
Hier ist kein Handlungsbedarf gegeben,
sagt Willi Haag, Regierungsrat in St. Gallen und Präsident der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz der Kantone.
Wir kennen das Bedürfnis, aber die Umsetzung ist nicht ganz so einfach, wie es in Bern tönen mag.
Entgegen den Erwartungen der Parteien ließe sich mit harmonisierten Bauvorschriften nur sehr wenig einsparen, meint Willi Haag.
Weil offenbar vergessen wird, dass sie jedes Bauvorhaben konkret in einer Gemeinde platzieren müssen. Das müssen sie vor Ort individuell anpassen. Es kann nicht gehen, Beispiel, dass Aldi seine Grundrisse, die überall gleich sind, ungesehen, ohne vor Ort konkrete Abklärung zu machen, realisieren kann.
Die Kantone arbeiten inzwischen selber an einer Harmonisierung der Bauvorschriften, doch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung und der Widerstand in einzelnen Kantonen sind sehr groß. Für Bundesbern kein gutes Omen, denn wenn die Kantone nicht mitmachen, dann ist das Vorhaben politisch hochgradig gefährdet. Für seine Durchsetzung bräuchte es nämlich eine Abstimmung. Mit Ständemir.
Rolf Kamenzind. Heute geht die zweitägige Klausur der deutschen Regierung auf Schloss Meseberg zu Ende. Seit 2 Jahren arbeitet man gemeinsam an den Problemen des Landes, doch das Echo auf das bisher Geleistete ist, zumindest in der deutschen Presse, schlecht. Der große Wurf sei bisher ausgeblieben, die Koalition habe sich vor allem auf das Streiten spezialisiert. An der Klausur in Meseberg soll jetzt Einigkeit demonstriert werden. Gestern hat sich die Regierung auf ein Klimaschutzprogramm geeinigt. Ich sprach darüber mit dem Journalisten Ralf Beste vom Hauptstadtbüro Berlin des Spiegel und fragte ihn, ist diese plötzliche Harmonie mehr als bloße Fassade?
Es ist natürlich zum einen Fassade, denn die Konflikte und unterschiedlichen Interessen bleiben natürlich bestehen. Es ist aber auch das Einsehen, vor allen Dingen auf der Seite der SPD, dass es keinen Zweck hat, an einer Koalition rumzumäkeln, die man doch nicht wirklich verlassen kann.
Gibt es denn eigentlich für diese nächsten 2 Jahre noch gemeinsame politische Ziele?
Nicht besonders viel, und das ist das strukturelle Problem, das auch durch solche Wohlfühlveranstaltungen wie in Meseberg nicht zu übertünchen ist. Denn eigentlich ist der Vorrat an Gemeinsamkeiten aufgebraucht und eigentlich hätte so eine Klausurtagung wie in Meseberg dafür genutzt werden müssen, eine Art neuen Koalitionsvertrag zu schreiben, indem man sich auf gemeinsame Projekte verständigt. Das ist aber nicht passiert.
Im Wahlkampf vor 2 Jahren hieß es ja von Seiten der Gegner von Angela Merkel, dass die kann das nicht. Man hat sie auch als Kohls Mädchen bezeichnet. Hat man Angela Merkel da falsch eingeschätzt?
Angela Merkel hat ja große Teile ihrer Karriere dadurch bewerkstelligt, dass ihre Gegner sie unterschätzt haben. Und das ist diesmal auch wieder passiert. Nun muss man natürlich sich daran erinnern, dass 2005 Angela Merkel einen wirklich sehr schlechten Wahlkampf hingelegt hat, indem sie bei glänzenden Ausgangsbedingungen gegen einen fast bankrotten Kanzler dennoch fast eine Niederlage erreicht hätte. Sie ist dann nur mit knapper Not Kanzlerin geworden und damals juxten ihre politischen Gegner, dass sie beinahe schon enthauptet sei. Im Vergleich zu diesem schlechten Ausgangspunkt hat sie sich natürlich extrem verbessert. Sie hat an ihren Möglichkeiten gearbeitet, sie hat versucht, medial besser in Erscheinung zu treten. Das ist ihr wirklich sehr gut gelungen. Und 2 Jahre später sagen viele von denen, die sie für eine möglicherweise unfähige Kanzlerin gehalten haben, dass sie positiv überrascht wurden.
Was macht denn eigentlich ihren Führungsstil aus? Wie regiert Angela Merkel?
Angela Merkel regiert ganz anders als ihr Vorgänger Gerd Schröder, der durch Machtworte und frühe Festlegungen und auch einigen Zickzackkurs regierte. Merkel dagegen ist eine Meisterin des Timings. Sie zaudert, sie wartet ab, wie Konflikte sich entwickeln und sieht erstmal zu, wie sich ihre Minister untereinander streiten, legt sich möglichst spät fest. Das hat sie von Helmut Kohl gelernt und bringt es zu einiger Meisterschaft. Ihre Regierung sieht deswegen manchmal schlechter aus als sie, denn sie selbst involviert sich nicht in diese Tageskonflikte und schaut nur, dass sie hinterher das entscheidet, was ohnehin hätte rauskommen müssen.
Außenpolitisch macht Angela Merkel zweifelsohne eine gute Figur bei den großen Gipfeln. Ich denke jetzt an EU oder G8, da war sie häufig in der Rolle der erfolgreichen Vermittlerin. Innenpolitisch sieht es ja etwas anders aus. Da hat man den Eindruck, dass sie die großen Probleme irgendwie nicht anpackt. Rente, Gesundheitspolitik etwa.
Ja, sie lässt die Sachen in der Schwebe und man hat fast den Eindruck, als ob es ihr nicht wirklich daran gelegen ist, in den nächsten 2 Jahren noch große innenpolitische Reformprojekte anzupacken. Es scheint so, als ob sie selber versucht, eigene politische Popularität und Kompetenz anzufuttern, damit sie die nächste Wahl sicherlich gewinnt mit einer eigenen Koalition und dann die Reform in ihrem Sinne betreibt. Das mag gut sein für sie und ihren persönlichen machtpolitischen Weg, ist aber nicht gut für Deutschland, denn die Reformen könnten jetzt mit dieser Mehrheit womöglich effektiver angegangen werden und auch in dieser günstigen wirtschaftlichen Situation wäre es womöglich leichter, die nötigen Reformen noch durchzusetzen als in einem späteren Abschwung.
Ist sie denn auch deshalb bei der Bevölkerung so beliebt, weil es keine solchen schmerzhaften Reformen wirklich gibt?
Das ist sicherlich der eine Grund. Der andere liegt eben darin, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass sie unterschätzt wurde. Sie betreibt einen nicht sehr aggressiven Regierungsstil. Sie wirkt freundlich, sie setzt sich gut in Szene und sie ist halt nicht so aggressiv wie Schröder. Es war der emotionale Überschuss der rot-grünen Jahre, der vielen Bürgern doch etwas auf die Nerven ging, der fehlt hier und das nehmen viele als sehr angenehm wahr.
Hat sich Deutschland Ihrer Meinung nach denn verändert, seit Angela Merkel regiert?
Deutschland hat sich sicherlich in den letzten 2 Jahren verändert, das ist aber vieles noch sicherlich im Nachklang zu den rot-grünen Jahren. Deutschland hat sich mehr mit seiner eigenen Geschichte und seinen Traditionen versöhnt. Das konnte voriges Jahr bei der Fußball-Weltmeisterschaft bestaunt werden, wo man ein relativ weltoffenes und fröhliches Land erlebte. Und Frau Merkel passt in gewisser Weise zu diesem etwas neueren Deutschland, aber sie hat es sicherlich nicht unbedingt bewirkt. Vielleicht kommt ihr nun zugute, dass sie als Repräsentantin dieses Deutschlands wirkt und deswegen auch so populär ist.
Das waren Einschätzungen von Ralf Beste vom Spiegel. Mehr als 12 Wochen benötigte die baskische Terrorbewegung ETA zur Rückkehr zu den Waffen. Ab sofort seien alle strategischen und wirtschaftlichen Interessen des spanischen Staates Ziel ihrer Angriffe, drohte sie am 5. Juni beim Bruch ihrer 15-monatigen Waffenruhe. Versucht hat sie es seither mehrfach, aber alle Anschlagversuche scheiterten an der Stümperei ihrer Aktivisten und der Wachsamkeit der Polizei. Bis nun letzte Nacht im baskischen Durango doch eine Bombe hochging, wenn auch nur mit glimpflichen Folgen. Deres Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind zu den Gründen dieser zögerlichen Wiederaufnahme des ETA-Terrors.
In den fast 3 Monaten seit der offiziellen Aufkündigung ihres Waffenstillstandes erlitt ETA die womöglich schwersten Rückschläge ihrer Geschichte. Nicht weniger als 22 ihrer Aktivisten, darunter prominente Kader und führende Köpfe, wurden seither beidseits der spanisch-französischen Grenze verhaftet, Waffen- und Sprengstoffarsenale ausgehoben, Computerdateien mit wichtigen Informationen über Aufbau und Logistik der Terrororganisation beschlagnahmt und geknackt. Ein 30 dilettantisch inszenierter Anschlagsversuche vereitelt unter zum Teil grotesken Umständen. So etwa, als ein Jungattentäter seinen Bombenrucksack aus Panik vor einer Straßenkontrolle in einem Taxi vergaß. Oder als ein aus Portugal eingereistes Kommando seinen vermienten Mietwagen auf offener Straße im Stich ließ. Die im Sommer besonders exponierten Touristengebiete blieben bis jetzt unbehelligt, obwohl es dort in früheren Saisons regelmäßig krachte. Dass ETA in Nöten steckte, verrieten auch Schutzgelderpressungen von baskischen Unternehmern, die im Gegensatz zu früher von jenen selbst publik gemacht und demonstrativ in den Wind geschlagen wurden. Oder dass inzwischen wieder 60-jährige Veteranen banalste Missionen übernehmen angesichts der Unbeholfenheit des Nachwuchses. Trotzdem warnten Regierung, Polizei und Medien die Öffentlichkeit immer wieder eindringlich vor voreiligen Schlüssen mit dem Verweis auf die besondere Gefährlichkeit verwundeter Monster. Die Explosion vor der Guardia Civil-Kaserne in Durango verursachte zwar nur Sachschaden und leichte Verletzungen, auch lag der Tatort nah an der französischen Grenze, was einen raschen Rückzug hinter die Pyrenäen erlaubte. Aber immerhin bestand die Bombe aus 100 Kilo Sprengstoff, der unentdeckt ans Ziel gebracht wurde. Also ist ETA noch lange nicht am Ende und bleibt damit auch der Baskenkonflikt weiterhin ungelöst, solange auf beiden Seiten nicht endlich Vernunft und echte Dialogbereitschaft einkehren.
Alexander Gschwind berichtete. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio Deres und das sind unsere Themen bis 6:45. Gute Architektur war ihm wichtiger als ein bekannter Name. Bruno Giacometti feiert heute seinen 100. Geburtstag. Und Sans-Papier in der Schweiz, eine politische Lösung ihrer Probleme, ist nicht in Sicht. Dazu dann das Dossier. Zuerst aber der Blick Richtung Süden. Dort, in Griechenland und in Italien, brennen die Wälder weiter. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes verloren 12 Menschen ihr Leben. Im Süden von Italien, in der Region zwischen Neapel und Sizilien, wurden Helikopter und Wasserflugzeuge heute rund 50 Mal zum Einsatz aufgeboten. Anwohner flüchteten, manche retteten sich in eine Höhle, einige mussten in Spitalpflege gebracht werden. Auch heute vermutet man wieder Brandstiftung. Allein in diesem Sommer haben in Italien bisher 10 Menschen bei Waldbränden ihr Leben verloren. Rolf Pellegrini.
Wenn der Ätna nicht Feuer spuckt, dann sind es die Waldbrände, die dem Fernsehen und den Zeitungen die attraktivsten Bilder liefern, an denen sich die Pyromanen berauschen und aufreizen. Die Höllenszenen der verbrannten Erde und der zerstörten Häuser, der Flüchtenden, die um Atem ringen, der Verletzten und Toten, die interessieren sie weniger. Bei Palermo wurden heute Nachmittag 4 mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Es seien 4 Hirten, hieß es, in deren Wagen leicht brennbares Material gefunden wurde. Hin und wieder sind es auch einige Forestali selbst, Förster also, die den Wald, den sie beschützen sollten, zerstören. Um nicht in Untätigkeit zu versinken, meinen einige. Die These überzeugt nicht, so wenig wie jene der krankhaft Getriebenen, die sich am Feuer aufgeilen. So viele Pyromanen kann es gar nicht geben. Tatsache ist, dass in Italien die Zahl der Brände seit Anfangs 2000 zurückging, wenn man das ganze Land betrachtet. Doch im Süden und zumal in Kalabrien und Sizilien ist die Tendenz gegenläufig mit immer mehr Bränden. Und gestern und vorgestern waren die schlimmsten Tage seit jeher, sagt der italienische Zivilschutz. Gewiss, heiß blies der Scirocco und einige Feuerchen mögen auch aus Unachtsamkeit entstanden sein. Aber alle sind sich einig, Brandstiftung war erneut für die überwiegende Mehrheit der mittlerweile rund 300 Feuer in diesem Sommer verantwortlich. Brandstiftung aus Rache, Brandstiftung noch schlimmer im Auftrag von Bauspekulanten oder Giftmüllmafien. Es fehle an Canadairs und Helikoptern, die Einsatzpläne seien unzureichend, das Alarmsystem lasse zu wünschen übrig, heißt es. Das alles trifft sicher zu, doch das Hauptproblem bleibt, der Staat, die lokalen und regionalen Behörden kontrollieren im Süden das Territorium nicht. Und da auch die soziale Kontrolle der Anwohner nicht spielt, Verdächtige nicht gemeldet werden, die Polizei vielfach nicht eingreift, bleibt nur die Ohnmacht. Merkwürdig auch, sehr merkwürdig, dass viele der Verhafteten, der Brandstiftung Verdächtigten, häufig rasch wieder freikommen und nur in Ausnahmefällen gebüßt werden. Nur einmal, kann sich La Repubblica erinnern, wurde ein Brandstifter zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Und die Drahtzieher, die kamen bisher straffrei davon. Mild seien die Richter, erstaunlich mild. Der Außenstehende kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass einige von ihnen sich mit dem Brandgeschäft die Finger nicht verbrennen wollen, aus Angst oder Rücksichtnahme.
Wahrscheinlich kennen Sie Giovanni Giacometti, den berühmten Maler aus dem Bergell. Sicher aber kennen Sie Alberto, seinen Sohn, den weltbekannten Bildhauer. Seinen Bruder aber, Bruno, werden viele nicht kennen. Bruno Giacometti ist Architekt. Sein bekanntester Bau ist der Schweizer Pavillon für die Biennale in Venedig. Und er ist auch ein großzügiger Mäzen des Zürcher Kunsthauses, dem das Museum großzügigste Schenkungen zu verdanken hat. Heute wird Bruno Giacometti 100 Jahre alt. Gabriela Christen.
Bruno Giacometti wurde 1907 in Stampa im Bergell in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Sein Vater Giovanni Giacometti war einer der berühmtesten Schweizer Maler um 1900, sein Taufpate war Ferdinand Hodler und sein Bruder Alberto sollte in Paris einer der größten Bildhauer des 20. Jahrhunderts werden. Sie alle sind seit Jahrzehnten tot. Bruno Giacometti wird 100 Jahre alt. Heute mag er keine Interviews mehr geben, obwohl er noch immer im selber erbauten Haus in Zollikon selbstständig lebt. aber vor wenigen Jahren erzählte er mir von seiner Kindheit in Bergell.
Was ich mir erinnere, dass ich schon als sechsjähriger Bub sehr viel musste laufen. Wir sind viel am Sonntag, haben wir Bergtouren gemacht, hauptsächlich von Maloja aus. Und mein Vater lief sehr schnell. Und ich hatte immer Mühe, ihm nachzufolgen. Und einmal musste ich mit 7 Jahren von Skamps nach Davos laufen. Und zuletzt mussten meine 2 Brüder haben mir an der Hand genommen und fast nachgeschleppt.
Dieses Bild des kleinen Bruno, der von seinen Brüdern Alberto und Diego hinter dem Vater hergeschleppt werden musste, hätte leicht das Schicksal des Jüngsten in dieser Familie von Künstlertalenten werden können. Bruno Giacometti aber wählte einen eigenständigen Lebensweg, wurde Architekt, der schon in den 30er Jahren am Hallenstadion in Zürich mitarbeitete, Spitäler, Museen, Wohnsiedlungen, Einfamilienhäuser baute und schließlich in den 50er Jahren seinen bekanntesten Bau, den Schweizer Pavillon für die Biennale in Venedig, entwarf. Dass er trotz diesem großen Werk, hauptsächlich in Zürich und in Bergell, heute nicht bekannter ist, hat einerseits wohl mit seiner Bescheidenheit zu tun, andererseits aber auch mit der Tatsache, dass er nie Kapital aus seinem klingenden Namen schlagen wollte, wie der Bruno Giacometti-Forscher Roland Frischknecht erklärt.
Er hat an sehr vielen Wettbewerben teilgenommen, einzelne auch gewonnen. Und für ihn war es eben auch wichtig, nicht mit seinem Namen zu Aufträgen zu kommen, sondern mit guter Architektur.
Was gute Architektur bei Bruno Giacometti bedeutet, das zeigt etwa der Blick auf einen wenig bekannten Bau, das Institut für Molekularbiologie in Zürich. Hier wird sichtbar, wie Giacometti die einfachen Formen der Moderne mit ungewohnten Details kombinierte. Granitplatten aus Boden, der Handlauf der Treppen aus massivem Eichenholz geschnitzt, alles Elemente des regionalen Bauens in Bergell.
Er hat keine ideologischen Scheuklappen gehabt, eben auch in Bezug auf die Materialien, die Stimmigkeit von Materialien, und hat sehr unorthodox und auch ideologisch gar nicht so stark festgelegt an einer modernen Formensprache diese weiterentwickelt. Und darin liegt für mich seine Hauptbedeutung.
Dass Bruno Giacomettis Werk so viel weniger Aufmerksamkeit erhält als dasjenige seines Vaters und Bruders, dafür macht Roland Frischknecht auch den Architekten selber verantwortlich. Für die Aufarbeitung seines eigenen Werkes hat Bruno Giacometti wenig getan, dafür umso mehr für dasjenige seines Vaters und Bruders. Er bezahlte Werkkataloge, Briefeditionen und schenkte dem Zürcher Kunsthaus unbezahlbare Werke seines Bruders Alberto Giacometti. Zuletzt eine ganze Serie von Gipsfiguren aus dem Nachlass Albertos.
Gabriela Christen. Es ist jetzt 18:32 Uhr. Wir kommen zum Dossier. Sie ernten Trauben für uns, fegen unsere Böden, schicken ihre Kinder hier zur Schule. Sie haben Arbeit, aber keine Arbeitsbewilligung, keine Papiere, die Sans-Papiers. 2001 verschafften sie sich national Gehör mit Kundgebungen und Kirchenbesetzungen. Doch seit einiger Zeit ist es still geworden um die Sans-Papiers. Was sind die Gründe für diese Ruhe? Gibt es sie etwa nicht mehr oder verstecken sie sich wieder stärker? Inlandredaktorin Geraldine Eicher hat nachgefragt im Spatz, der Zürcher Anlaufstelle für Sans-Papiers.
Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Muttersprache sitzen vor der Tür des Spatz, schweigen sich an, geben sich wortlos die Türklinke in die Hand. Ihre Fragen richten sie nur an Bea Schwager von der Anlaufstelle. Heute sind es dieselben Hauptthemen wie an anderen Tagen.
Fragen rund um zivilstandsrechtliche Hürden und Schwierigkeiten. Konkret ging es in diesem Fall um eine Heirat von einem abgewiesenen Asylbewerber, der aber gleichzeitig noch die Schwierigkeit hat, dass er keinen Pass besorgen kann und dann eben keinen legalen Status mehr hat. Also wie lässt sich in so einer Situation eine Heirat bewerkstelligen? Andere Fragen waren bezüglich möglicher Legalisierung, respektive Unklarheiten, was jetzt diese Entscheide genau bedeuten. Sie wurden nicht verstanden in der ganzen Tagweite.
Sans-Papiers sind Menschen, die keine Aufenthaltsbewilligung haben. Oft haben sie ihren Aufenthalt in der Schweiz legal begonnen, bis eine Gesetzesänderung oder eine Änderung ihrer Lebensumstände sie zu Illegalen gemacht hat. So ist es einer jungen Frau aus Südamerika ergangen. Sie nennt sich Carol. Sie ist ursprünglich für ein Studium in die Schweiz gekommen. Aber nach einigen Jahren an der Universität war das Geld zu Ende, vor dem Abschluss des Studiums und damit die rechtliche Grundlage, in der Schweiz zu bleiben. Sie sah nur noch die Möglichkeit, abzutauchen. Nun arbeitet sie schwarz, mal als Übersetzerin, mal als Kindermädchen, als Putzfrau.
Ich fühle mich hier wohl und ich fühle mich eben hier zu Hause und ich lebe auch schon so lange hier. Und ich weiß, wie die Sachen hier funktionieren. Und dagegen weiß ich nichts mehr über meine Heimat. Meine Heimat ist mir fremd geworden. Es ist mir alles dort fremd. Die Schweiz ist nicht meine Heimat, aber mein Zuhause.
Seit sie untergetaucht sei, vegetiere sie mehr, als dass sie lebe. Immer in der Angst, erwischt zu werden, sagt es und reibt sich verstohlen die Augen. Carol leide unter der Situation, wie viele andere Sans-Papier, sagt Bea Schwager.
Es ist eine große Frustration bezüglich der Perspektivenlosigkeit und das ist wahnsinnig schwierig, diesen Alltag so zu bewältigen mit dieser großen ständigen Angst als Begleiter eigentlich. Und das schlägt auch natürlich massiv auf die Gesundheit.
Carol kann nicht verstehen, weshalb Manager problemlos in der Schweiz arbeiten könnten, sie aber nicht. Auch sie sei qualifiziert, integriert, beherrsche die Sprache. Sie breche keine Regeln, außer der, kein Bleiberecht zu haben.
Wenn ich legal hier leben kann, dann kann ich arbeiten und Steuer bezahlen und etwas mehr für diese Gesellschaft auch tun.
Sie sei bereit, hier Pflichten zu übernehmen, wolle aber auch Rechte wahrnehmen können. Aber Rechte würden ihr keine zugestanden, obschon sie schon über 10 Jahre hier lebe, arbeite und niemanden etwas koste.
Ich will nicht glauben, dass es keine Lösung für mich gibt. Ich meine, ich bin kein böser Mensch, ich mache nichts Falsches. Ist das falsch, dieses Land zu lieben? Ist es falsch, mich hier wohlzufühlen? Ist es falsch, hier die Häuser der Leute zu reinigen? Ist das falsch? Ich denke nicht. Falsch ist es eben, kein Papier zu haben, aber ich kann mir selbst dieses Papier nicht geben.
Carol, die Sans-Papier aus Südamerika, die seit mehr als 10 Jahren in der Schweiz lebt und arbeitet. Es ist so eine Sache mit diesem Papier, sei es nun eine Aufenthaltsbewilligung oder ein Pass. Bertolt Brecht schrieb, Zitat, «Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Der Mensch kann überall zustand kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.» Auf diese Textstelle aus den Flüchtlingsgesprächen Brechts weisen Vertreter von Sans-Papiers gerne hin, wenn sie für eine Lösung des Sans-Papier-Problems plädieren. Nochmals Geraldine Eicher.
In Härtefällen sollen Behörden auch Milde walten lassen können. Das hat der Bundesrat nach den Kirchenbesetzungen von Sans-Papier vor 6 Jahren versprochen. Betroffene können entsprechend Härtefallgesuche einreichen. Doch die geschätzten 90'000 Sans-Papier stellen kaum mehr Härtefallgesuche. Jakob Schäderlin von der Berner Beratungsstelle für Sans-Papier kennt den Grund.
Die faktischen Aussichten, dann auch zu einer Aufenthaltsbewilligung zu kommen, die sind sehr, sehr klein.
Die Härtefallgesuche werden in der letzten Zeit sehr restriktiv beurteilt. Obschon in vielen Fällen die Kriterien erfüllt würden, kritisiert Mirta Welti, Präsidentin der Arbeitsgruppe Sans-Papier der Eidgenössischen Ausländerkommission. Viele Sans-Papier seien schon jahrelang da, seien bestens integriert, beherrschen die Sprache, seien wirtschaftlich unabhängig.
Alle diese Kriterien, es gibt noch weitere, könnten eigentlich auf viel mehr Fälle zutreffen, als das es heute geschieht. Und das ist ein Punkt, an dem wir eigentlich in der Arbeitsgruppe ansetzen möchten und sagen möchten, warum wird eigentlich nicht vermehrt nach den Kriterien dieser klaren gesetzlichen Weisungen entschieden?
Warum? Sie gibt sich die Antwort gleich selbst. Das politische Klima in der Schweiz sei so, geprägt von der Furcht, sich des Themas anzunehmen. Denn damit seien keine Wählerinnen und Wähler zu gewinnen.
Ich glaube, dass diese verhärtete Praxis, die sich eingestellt hat, stark natürlich auch unter dem politischen Druck geschehen ist. Ein zweiter Grund könnte auch sein, dass sich zunehmend die Praxis des Bundesamtes für Migration auch auf Bundesgerichtsentscheide abstützt, die eben auch zunehmend in ihrer Beurteilung strikter geworden sind.
Viele, welche bisher für die Sans-Papiers lobbyiert haben, haben den Glauben an eine Lösung verloren. Insbesondere in der Deutschschweiz, sagt die Menschenrechtsspezialistin Annie Lanz. Frustriert haben beispielsweise die Vertreter des Berner Sans-Papiers-Kollektivs ihre Arbeit aufgegeben. Verlieren die Sans-Papiers ihr Sprachrohr, sind sie auch Sans-Parole. Die Situation ist verfahren. Die Sans-Papiers sind da, politische Lösungen fehlen, bemängelt Jakob Schädelin.
Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass Lösungen angestrebt werden in dieser Hinsicht. Ich denke, das ist eine Sackgasse.
Es werde heute nicht über Sans-Papiers gesprochen und wenn, in einem falschen Zusammenhang, sagt auch Mirta Welti.
Sans-Papiers werden heute in ihrer speziellen Situation überhaupt nicht wahrgenommen. Sans-Papiers werden gleichgestellt mit Asylsuchenden, die eben ihre Papiere weggeworfen haben, bevor sie ins Land gekommen sind, mit kriminellen Ausländern und so weiter.
Man müsse die Diskussion davon loslösen und beispielsweise eine wirtschaftliche Diskussion führen. Denn die Wirtschaft sei angewiesen auf Sans-Papiers. Vor Forderungen nach einer einmaligen kollektiven Amnestie, wie sie immer wieder zu hören sind, warnt Mirta Welti von der Arbeitsgruppe Sans-Papiers der Eidgenössischen Ausländerkommission. Das sei politisch nicht durchsetzbar und kontraproduktiv. Eine grundsätzliche Lösung sei weit weg. Nötig seien konkrete Einzellösungen, insbesondere für Kinder. Diese hätten ihr Schicksal nicht selbst gewählt.
Ich glaube, in der Situation der Kinder von Sans-Papiers zeigt sich ganz deutlich, wie schizophren sich unsere Gesellschaft bei diesem Thema verhält. Wir sind gezwungen, laut Verfassung, diese Kinder einzuschulen. Wir tun dies. Wir lassen sie also für Jahre in einer Situation leben, zusammen mit ihren Eltern, wie einem legalen Zustand in der Illegalität, wenn ich das einmal so sagen darf. Und diese Kinder leben so und wenn die Schulzeit vorbei ist, werden sie vor die Situation gestellt, jetzt ist es fertig.
Wenn keine grundsätzliche Lösung für die Erwachsenen Sans-Papiers gefunden werden könne, dann wenigstens für die Kinder, so hofft sie. Dieser Gedanke motiviere sie, sich weiter zu engagieren.
Das war ein Dossier von Inlandredaktorin Geraldine Eicher. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Monika Oetli, für die Nachrichten Mario Grossniklaus, am Mikrofon Anita Richner.